Ja, wir kommen heute zu einem, wie soll man sagen, wir schließen natürlich den Römerbrief nicht ab, wir sind ja erst in Kapitel 7, aber wir kommen zu einem Höhepunkt, zu einem vorläufigen Höhepunkt, auf den ich ein Jahr lang mich vorbereitet und hingearbeitet habe. Und wahrscheinlich werdet ihr denken, naja Jan, und? Was war da jetzt so Besonderes dran? Weil das nämlich alles irgendwie ganz einfach sich auflöst. Wir haben das ja das letzte Mal schon ein wenig angedeutet. Wir müssen hier in Römer 7, haben wir nachgeforscht, wer ist dieses Ich? Und dem wollen wir heute ein bisschen tiefer auf den Grund gehen, auch bis zum Ende des Kapitels. Und wir werden Dinge lesen, wahrscheinlich, ich hoffe, dass ihr das vorab gelesen habt. Ich denke mal, das ist nicht schwer, wenn man weiß, was für ein Text in der Betrachtung dran ist, den auch zuvor zu Hause einmal kurz gelesen zu haben. Wenn wir diesen Text betrachten, Römer 7, 13 bis 25, dann werden uns auf den ersten Blick Dinge begegnen, wo wir mindestens stutzen oder wo wir ein Problem bekommen, wo vielleicht sogar unser Innerstes aufgewühlt wird und sagt, das war doch eigentlich ganz anders, als wir das bisher betrachtet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Bibel mit auf dem Schoß habt, dass ihr mitlesen könnt. Die Zettel gibt es natürlich auch wieder, die Manuskripte, aber bitte erst hinterher, sonst könnt ihr Bibel lesen, Zettel lesen, zuhören, das wird vielleicht ein bisschen durcheinander. Wir wollen wirklich zusammen auch den Text betrachten. Bevor wir überhaupt einsteigen, bevor wir überhaupt lesen, möchte ich, dass wir noch einmal zurückkehren nach Kapitel 6, Vers 14. Kapitel 6, Vers 14, hat es jeder aufgeschlagen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wenn wir jetzt einsteigen in Kapitel 7, ab Vers 12, dann lasst uns diesen Vers als eine Verheißung sehen, an die wir uns ketten wollen. Das soll unser Vorsatz sein. Wir wissen, wir haben zugesagt bekommen, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das wird keine Vers-für-Vers-Auslegung, das wird so ein Überflieger sein. Wenn man, also wie ich früher gesegelt bin, dann hat man Seekarten gehabt, die waren im Detail. Sie waren sehr detailliert, waren auch sehr im großen Maßstab, also so, dass man viel sehen konnte. Ich weiß immer nicht, was kleiner und was großer Maßstab ist. Aber wenn man denn genau wissen wollte, warte mal, wo bin ich eigentlich und wo will ich hin, dann hat man den sogenannten Übersegler genommen. Das war eine Karte, da waren alle anderen Karten sozusagen drin. Da haben wir gesagt, aha, ich will von da nach da, dann muss ich Seekarte 1, 2, 3, 4 nehmen und am Ende komme ich an. Also wir haben heute so eine Überseglerpredigt, wo wir nicht jeden Vers im Einzelnen betrachten, damit wir im Zusammenhang mal klarkriegen, was Paulus hier beschreiben will. Heute Nachmittag haben wir ja wieder, sofern ihr denn oder welche von euch da sind, Predigt-Nachbesprechung. Sven hat das ja eben schon erwähnt, es war sehr schön gestern. Wir waren immerhin 10 Brüder zusammen, fast vollständig. Und wir haben das tatsächlich geschafft, 5 Tische im Kreis aufzustellen. Und wenn jeder sozusagen an einer Ecke gesessen hat, dann haben wir sogar die Abstände hingekriegt. Und das wäre ja vielleicht eine Maßnahme auch für heute Nachmittag, die wieder so hinzustellen. Dann kann jeder für sich so ein bisschen Kaffee und Kuchen mitbringen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen anklangweise wie zu Hause auf dem Sofa. Ja? So, ich müsste dann am Ende der Predigt wissen, wer kommt. Dann stelle ich gerne die Tische. Und dann wollen wir vielleicht auch dann mal festlegen, wie wir weiter verfahren, ob wir nochmal Vers für Vers einsteigen oder ob das jetzt eigentlich klar ist. So, jetzt lesen wir erstmal den Text. ab Vers 13, 7 Vers 13. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, ist die Frage. Wir sehen ja, in Kapitel 6 und 7 sind immer so Zwischenfragen, so Zwischenrufe. Ja, wenn wir uns nochmal an Kapitel 6 erinnern, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Oder in Vers 15, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind? Und das geht dann so weiter und das endet am Ende von Kapitel 7. Also dieses wie nun und sollen wir nun und wie ist es denn nun und dieses Eingehen auf fiktive Diskussionspartner haben wir nur in 6 und 7. Und das zeigt uns, dass 6 und 7 Einschübe sind in den eigentlichen Text, erklärende Einschübe in den eigentlichen Text, den Paulus bringen will. Und so ist das auch hier. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Eine rhetorische Frage. Das Gute ist das Gesetz. Hat nun das Gesetz mir den Tod gebracht? Man könnte ja sagen, das Gesetz ist irgendwie ziemlich negativ. Ja? Am Ende bringt es mich auch noch in den Tod. Ja, befindet es mich für schuldig und ich muss sterben. Das Gesetz ist was Schlechtes, weil wenn man das Gesetz anwendet, sterbe ich. Nicht gut. Ja? So sind die Gedankengänge vielleicht einiger. Und Paulus greift das auf, er sagt nein, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute, also durch das Gesetz, meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das haben wir das letzte Mal eigentlich hinreichend betrachtet. Und dann geht das weiter. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, was ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diente ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Irgendwie ganz schön durcheinander, oder? Also, da kriegt man irgendwie Knoten ins Gehirn. Ja, das eine will ich, das andere tue ich, das will ich nicht, aber das tue ich. Warum mache ich es denn, wenn ich es nicht will? Oder wenn ich es will, warum tue ich es denn nicht? Was will Paulus hier eigentlich, ja? Also, wer ist ich? Das haben wir schon geklärt. Wer ist ich? Ich ist der ganz normale, allgemeine Mensch von der Geburt an bis zur Bekehrung. Haben wir letztes Mal geklärt, aber wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen. Wie ist dieses Ich eigentlich gestaltet? Wer bin ich überhaupt? Ja, wer bin ich? In der Regel betrachten wir uns als eine Einheit, oder? Also wir sind ja auch, ich sag mal, integere Leute. Und integer heißt eins, einheitlich, ja? Das stimmt alles ineinander, miteinander überein. Wir betrachten uns als Einheit, weil wir sind auch eine Einheit, aber wir sind eine Einheit aus 1. Thessalonicher 5, 23. Schlag das mal auf. Das wollen wir ja nicht vergessen. 1. Thessalonicher 5. Ich muss selber aufschlagen, das heißt, ihr habt Zeit mit aufzuschlagen. Ich habe keine Lesezeichen drin, habe ich mir abgewöhnt. Erster Thessalonicher 5, 23, da schreibt Paulus an die Thessalonicher, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also wir sind eine Einheit aus drei Bestandteilen, Geist, Seele, Leib. Interessant, wie die Aufzählung hier stattfindet. Ja, Paulus nennt zuerst den Geist und dann die Seele und dann den Leib. Wenn wir anfangen würden, würden wir zuerst den Leib nehmen, oder? Leib, Seele, Geist, so würden wir das. Das ist, die Sichtweise ist interessant. Ja, das ist genauso wie bei der Stiftshütte. Gott fängt an, die Stiftshütte zu beschreiben im Zentrum. Wenn wir uns der Stiftshütte nahen, dann nahen wir uns von außen. Dann beschreiben wir erstmal die Umzäunung und alles Mögliche. Und ganz zum Schluss kommen wir ins Zentrum. Ja, der Geist Gottes betrachtet das genau andersrum. Also, gehen wir ruhig mal menschlich vor. Den Leib, den nehmen wir als erstes wahr, den kann man nämlich anfassen, den kann man sehen, den kann man hören und manchmal kann man ihn auch riechen. Ja, nicht wenn Parfüm drauf ist, sondern wenn man sich länger nicht gewaschen hat, weil wenn Parfüm drauf ist, riecht man ja das Parfüm, ne? Und nicht den Leib. Also wir können den Leib auch riechen, manchmal kann man den Leib sogar schmecken. Ja, also bei sich selber ist langweilig, aber... Ja. Ja, bei kleinen Kindern kann man das riechen. Diese Bewegung ist ja so typisch, ne? So ein kleines Kind, so ein bisschen gerunzelte Stirn und dann nehmen die Eltern das hoch und riechen am Popo. Jo, müssen wir wieder windeln. Ne? Gut, das ist auch nicht direkt der Leib, aber schmecken geht auch. Aber na gut, okay. Also man kann ihn wahrnehmen, man kann ihn leiblich wahrnehmen. Den Geist kann man nicht auf leibliche Weise wahrnehmen. Es geht nicht. Geist ist nicht sichtbar. Aber wir verstehen trotzdem, dass wir ohne Geist nicht dieses Bewusstsein haben, was wir haben, oder? Also wenn wir uns nur als Leib betrachten würden, dann würden wir irgendwie, wie sagt Luther, wie so ein Madensack in der Ecke liegen. Da wäre ja nichts drin, wäre kein Leben drin, oder? Das wäre einfach nur Materie. Also wir haben doch irgendwie einen Geist, sonst könnten wir nicht denken, sonst könnten wir uns auch nicht austauschen, miteinander in Kommunikation treten. Und dann haben wir noch, als Christen, haben wir noch was dazu gekriegt. Wisst ihr was? Wir haben nicht nur unseren Geist, wir haben auch den Geist Gottes dazu bekommen. Wir lesen einmal in Kapitel 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Also hier der Geist selbst ist der Geist Gottes, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir haben zwei Geister in uns. Was ist denn jetzt die Seele? Bleibt ja noch offen, die Frage. Schlagen wir mal auf 1. Mose 2, Vers 7, Erschaffung des Menschen. 1. Mose 2, Vers 7. Ich weiß, das ist nicht ganz erschöpfend betrachtet, aber damit wir das mal so ganz grob hinkriegen. 1. Mose, was habe ich gesagt? 2, Vers 7. Ne? Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde, also Materie, Elemente, Kohlenstoff vor allen Dingen. Ja, das meiste besteht aus Kohlenstoff. Und blies den Odem des Lebens, ja, hier steht Hauch, Ruach, auf Hebräisch, auch als Geist zu verstehen, in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da haben wir es. Also wir haben Materie plus Information. Wir können das auch sagen, wir haben Leib plus Geist gleich eine Seele. Die Seele wird als die Gesamtheit menschlicher Existenz gesehen, auch in der Schrift. Jetzt ist dieses Leben eine Einheit, aber aus verschiedenen Bestandteilen. Wir sagen, ich habe Schmerzen. Also mein Knie tut mir letzte Zeit, schon seit Wochen. Irgendwie humpel ich so daher, das geht nicht weg. Ich habe auch keine Lust, zum Arzt zu gehen. Und ich sage, ich habe Schmerzen. Aber ich würde nicht sagen, mein Leib hat Schmerzen. Ja, das würde sich etwas merkwürdig anhören, oder? Mein Leib hat Schmerzen. Ach, dein Leib ist es nur, dann ist doch nicht so schlimm. Wir sagen vielleicht auch, so beim Mittagessen, so wenn wir am Tisch sitzen, ich denke, dass ich heute früher Feierabend mache. Wir sagen nicht, Ah, mein Geist denkt, ich mache heute früher Feierabend. Würde uns nie in den Sinn kommen. Wir sagen ich. Ja, ich habe Schmerzen, ich denke. Genauso können wir auch, wenn wir eine Gefühlsregung sagen, ich bin traurig. Heute bin ich traurig. Wir würden nie sagen, oh, meine Seele ist traurig. Dann würde man sagen, ja, so okay, ist ja nur die Seele. Ja? Leib und Geist, die sind ja außen vor. Das stimmt ja nicht. Das spielt ja zusammen. Geist und Leib stehen in einem Wirkverhältnis. Ist der Geist traurig oder fröhlich, dann sieht man das auch immer leiblich an. Ist jemand müde und schlecht gelaunt, sieht man dem das an. Ich brauche nur in die Tür reinzukommen, egal bei wem oder ihr in meine Tür. Ihr seht sofort, wie es mir geht. Entweder lässt man sich hängen, da ist Mund faul oder irgendwie abweisend, abwesend. Oh, dem geht es nicht gut. Ja, es kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass er irgendeinen Anranzer vom Chef gekriegt hat. Kann sein, dass er Knieschmerzen hat. Kann sein, dass er sich gerade den Kopf gestoßen hat. Oder dass er einfach nur müde ist. Aber irgendwie spielt das miteinander zusammen. Auch genauso gut andersrum. Ja, wenn ich traurig bin oder wenn mein Körper irgendwas hat, irgendwie kommt das in der Gesamtheit an. Das ist also ein Zusammenspiel. Und das nennt man in der Medizin Psychosomatik. Also auch die Welt ist vor ungefähr 130 Jahren darauf gekommen, dass es da wohl ein Zusammenspiel geben muss zwischen Seele und Geist und zwischen Körper und Seele. Vom Geist spricht ja die Welt nicht so viel. Also Psyche, Seele, Soma, Körper, Psychosomatik. Und die Bibel hat das natürlich schon viel früher gewusst. Ja, zum Beispiel Sprüche 17,22, da heißt es, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Ach was? Ja, die Welt denkt, man muss Pillen nehmen. Nein, ein fröhliches Herz macht den Geist, den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Da gibt es noch viele andere Verse, ja, zum Beispiel ein hingezogener Wunsch macht das Herz krank oder ist wie Brand in meinen Gebeinen. Ja, auch körperliche Sünde kann traurig machen und andersrum. Also das bewirkt sich immer gegenseitig. Jetzt Folgendes. Wenn nun der alte Mensch gestorben ist, wie wir ja gelesen haben und ausführlich betrachtet haben, Kapitel 6, wenn wir nun mit Christus gestorben sind und ich eine neue Kreatur geworden bin, dann wohnt diese neue Kreatur, solange ich hier auf Erden lebe, noch in dem alten, unerlösten Leib. Das habe ich in der Vergangenheit mehrfach auch dargestellt und betont, oder? Okay, das ist klar. Jetzt ist der neue Mensch, die neue Kreatur, vorübergehend in den alten Leib eingezogen. Der alte Leib, der wird ja später noch erneuert, in der leiblichen Auferstehung. Aber jetzt nach der Bekehrung wird das ungemütlich, weil der neue Mensch findet einen alten Körper vor. Das Fleisch, das heißt mein Leib, ist gegen den Geist und der Geist ist gegen das Fleisch, gegen meinen Leib. Weil der Leib ja noch nicht erlöst ist. Ja, wir können das nachlesen, Galater 5, Vers 17. Übrigens, überhaupt Galater 5 ist nochmal die absolute Kurzfassung von diesen ganzen Römerkapiteln hier. Das ist nochmal genau das gleiche Thema, der Kampf des Geistes gegen das Fleisch. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja, da ist es wieder. Ihr tut nicht, was ihr wollt. Steht auch im Galaterbrief geschrieben. Das passt einfach zu dem, was hier auch im Römerbrief steht. Aber beides für sich ist ich. Beides für sich ist ich. Denn mein Leib ist ich, mein Geist ist ich. Beides zusammen ist auch ich. Und der neue Mensch ist auch ich. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das hier auseinander. Ich habe mal so ein Stromkabel mitgebracht, so ein Rest. Ja, das ist Jan. Jetzt wollen wir mal gucken, was in Jan alles so drin steckt. Ja? Ein kleiner Schnitt, ja, macht das offenbar. Gleich ist Jan geknickt. So, jetzt ziehen wir das mal auseinander. Da ist noch so eine Schutzhülle drum. Ja, wir haben alle so eine Schutzhülle, damit wir uns nicht so, damit wir nicht so schnell verletzt werden. So, also wir haben jetzt hier den Jan, den haben wir so ein bisschen auseinandergepult. Und jetzt drehen wir das Ganze mal so ein bisschen. Und was sehen wir? Wir sehen hier, sagen wir mal, das braune Kabel. Das ist Jans Geist. Okay. Das blaue Kabel kommt vom Himmel, ne? Das ist der Geist Gottes. Und dann haben wir hier noch grün-gelb, das ist die Seele. Und wo ist der Körper? Ja, der ist natürlich da drumherum. Den Körper könnt ihr sehen und anfassen, aber mein Geist, den Geist Gottes und meine Seele könnt ihr nicht anfassen. Und die sieht man normalerweise auch nicht, weil die hier drinnen stecken. Und so hat Paulus an dieser Stelle dieses Ich auseinandergedröselt, um zu gucken, pass mal auf, das ist nicht irgendwie eine diffuse Masse, sondern das ist erstmal Leib, Geist, mein Geist, Gottes Geist, Seele. Und das steht alles zusammen in einem Zusammenhang. Wen meint Paulus denn jetzt, wenn er Ich sagt? Er meint alles zusammen, den und den, vierfaches Ich. Ja, in der Überschrift habe ich geschrieben, das doppelte Ich. Ja, das ist ein bisschen vom doppelten Lottchen, aber in Wirklichkeit sind wir ein vierfaches Ich. Ja, also wir haben das hier, also finde ich ein schönes Beispiel. Ja, ist keine Spannung drauf, Jan ist keine Spannung. Also auseinandergedröselt. Vers 18 in Kapitel 7 macht das deutlich. Das ist der Schlüsselvers. Denn ich weiß, dass in mir, schon wieder in mir, das heißt in meinem Fleisch, jetzt erklärt er das, nichts Gutes wohnt. Ist ja auch logisch. Es ist mein altes Fleisch, da kann auch nichts Gutes wohnen. Das Wollen, Geist mit Zusammenhang mit Gottes Geist, ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Da haben wir diese zwei Pole. Das eine ist noch das alte, unerlöste Fleisch. Das andere ist der erlöste, neue Mensch in mir, der will. Aber der Körper will nicht. Also nochmal Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, das ist der unerlöste Körper, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir im neuen Menschen vorhanden, aber das Vollbringen des Guten durch den Leib gelingt mir nicht. Und diese Erfahrung, die machen wir durchgängig, bis wir nach Kapitel 8, Vers 13 kommen. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Da kommen wir nachher später noch im Einzelnen drauf, was das Sterben bedeutet. Wenn ihr aber, darauf kommt es mir jetzt an, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Es geht. Es geht. Ich kann dem Leib sagen, pass mal auf, du bestimmst jetzt nicht über mich. Ich, der Geist, der neue Mensch, der bestimmt jetzt über dich. Da kannst du dich wehren, wie du willst. Das wird dir nichts bringen. Nochmal, 6 Vers 14 hatte ich gesagt, das ist ein Eckpfosten, den wir zuvor einschlagen wollen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und jetzt ist Kapitel 8, Vers 13 auch nochmal so ein Pfosten, den wir einschlagen. Der Geist tötet die Taten des Leibes. Und daran wollen wir festhalten. Wir brauchen bei Leibe nicht zu verzweifeln. Und jetzt kommen wir nach Kapitel 7, Vers 4. Das ist ein Vers, der hat mich in den Wahnsinn getrieben. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Da habe ich bei mir hier noch eine Anmerkung aus vergangenen Tagen, so lange sind die noch gar nicht hier. 6 Vers 11, was steht denn da? Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Ja, aber warte mal, was steht hier? Unter die Sünde verkauft? Ich bin für die Sünde tot, aber ich bin der Sünde verkauft. was ist denn jetzt eigentlich gemeint? Ja, und daran habe ich mich also monatelang dran aufgehängt. Was ist denn jetzt hier eigentlich gemeint? Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wer ist ich? Natürlich der Leib. Was bedeutet unter die Sünde verkauft? Ja, wo ich früher gearbeitet habe, schon über 30 Jahre her, in so einer richtigen Fabrikhalle, ja, wo richtige Männer gearbeitet haben, Handwerker, ne? Aber herrschte auch ein rauer Ton. Und da war jemand richtig stocksauer und er hat geschrien, ich habe die Schnauze voll, ich kündige. Und da kam aus einer anderen Ecke der Ruf, das geht nicht. Und dann, wieso? Ja, Sklaven werden verkauft, die können nicht kündigen. Ja, also ein Sklave wird gekauft, verkauft und dann muss der machen, was der Herr will. Ich denke, der kann sich dagegen wehren, der kann das doof finden, das ist völlig Banane. Ja, der muss das tun, was sein Körper, was sein Herr will. Und genau das tut der Körper. Der Körper ist Teil der gefallenen Schöpfung. Er ist Sklave der Sünde, nach wie vor. Ich, der Körper. Denn ich, Vers 15, denn was ich vollbringe, nämlich der Leib, tue nicht, was ich, der neue Mensch, will. Und jetzt verstehen wir auch Vers 17. Denn jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da habe ich früher mal gedacht, das ist ja eine tolle, billige Ausrede. Ne? Erkenne ich auch von unseren Kinderdorfkindern, von unseren eigenen Kindern früher. Das war ich nicht. Das war schon. Ja? Das war der und der. Aber das war nur weil. Ich habe keine Schuld. Ja. Tolle Ausrede. Und jetzt finde ich das auch noch in der Bibel. So kann ich mich immer rausreden. Ja. Als ob ich nicht für mein Handeln verantwortlich bin. Aber wenn wir diese vier Ichs mal auseinanderziehen, dann wird das klar. So. Ja, nochmal. Wie viele Ichs habe ich? Erstens mein Leib. Zweitens mein Geist, drittens meine Seele, das Zusammenspiel und viertens der neue Mensch in meinem Leib. Und der spielt ja mit dem neuen Mensch, spielt mit dem Leib ja auch zusammen eine Rolle. Denn wenn der neue Mensch sich an der Gnade freut, dann ist der äußere Mensch glücklich, ja, der sieht auch glücklich aus. Und der so kann man auch beschreiben, wie es im Alten Testament steht, wie ein Mastkalb, was auf die Weide geführt wird. Ja, das fängt an rumzuhüpfen, frische Luft und Sonnenschein. Und so ergeht es uns auch, wenn wir angerührt sind durch das gute Wort Gottes. Also Paulus zieht die Ichs hier auseinander, um deutlich zu machen, was eigentlich alles so in mir abgeht. Wenn jetzt in Vers 17... Denn der neue Mensch von außen betrachtet ja noch Leib ist, nicht das tut, was der neue Mensch eigentlich will, dann ist das nicht der neue Mensch, sondern die Sünde, unter dessen Herrschaft mein Leib steht. Versteht ihr das? Das ist ganz einfach, oder? Das ist nämlich keine billige Ausrede, sondern ist eine handfeste Tatsache. Und deshalb kann ich auch sagen, das war ich nicht. Das war nicht der neue Mensch. Das hat die Sünde mit Hilfe meines Leibes getan. Vielleicht bin ich drauf reingefallen. Je jünger man im Glauben ist, desto eher fällt man auf sowas rein. Ja, ist ein Beweis dafür, wie neu uns Gott selber sieht. Nämlich durch das Blut Christi. Der neue Mensch ist komplett neu. Gott sieht uns komplett neu. Heilig, gerecht, ohne Flecken und Runzeln. So sieht uns Gott. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Wir sehen ja, oh, das mache ich noch verkehrt und da habe ich gesündigt und das alles. Und der Teufel hält uns das vor. Du bist ein toller Christ, da hast du wieder gut hingekriegt. Ja, super. Aber wenn wir jetzt das so sehen, wie Gott uns sieht, dann sehen wir, dass er durch das Blut Christi uns ganz anders sieht. Und jetzt verstehen wir auch, und ich hatte das letztens schon mal angesprochen, aber ich will es durchaus noch mal machen. 1. Johannes 3, Vers 9. Ja, das ist so der Horrorvers, wenn man darüber predigen muss und das nicht versteht. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Also erstmal grammatisch Fehler, tut nicht Sünde. Aber anders kann man es nicht zum Ausdruck bringen. Der neue Mensch in mir tut nicht Sünde. Das macht er nicht. Der neue Mensch will das nicht. Und deswegen darf der neue Mensch auch sagen, das war ich nicht. Das gehört nicht zu meiner Identität. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sonst lassen wir uns immer wieder runterziehen. Jeder, der aus Gott geboren ist, jeder neue Mensch tut nicht Sünde. Aber die Frage ist ja, kann ich mich drauf ausruhen? Ja? Kann ich sagen, das war ich nicht, das war mein Leib. Ich war gerade außerleibisch, ich habe das nicht gemerkt. Ja? Nein, das können wir nicht. Der neue Mensch hat durch den Geist Gottes die Kraft und damit auch die Verantwortung, die Taten des Leibes zu töten, was wir eben gelesen haben. Der Leib ist ja auch ich. Ja, und jetzt wird auch der Rest von Vers 18 klar, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Halt! Halt! Bleib da nicht bei stehen. Wir bleiben einen kleinen Moment dabei stehen, weil es eine Momentaufnahme ist. Wir sehen ja dabei, das ist ja nicht autobiografisch, sondern das ist ja eine Betrachtung des Menschen von Geburt an, bis er gläubig wird und dann die Erfahrung des gläubig gewordenen macht. Wir schauen im Moment hinein in die aufgedröselten Ichs und ihre Wirkweisen untereinander. Das heißt aber nicht, dass ich mich für immer mit zuckenden Schultern auf dem Sofa niederlassen darf und mich darauf ausruhen kann. Denn Christus in mir kann. Und genau das ist die Kraft, die das Gesetz nicht hatte. Das ist jetzt anders. Christus kann. Und das geht sogar so weit, dass ich meinen Leib, also den Madensack, dahin bringen kann, ein wohlgefälliges Opfer für Gott zu sein. Boah. Der Leib, der wird sich auch als Opfer fühlen. Und der Leib, der wird jammern und schreien und er wird sich wehren. Ja, und wir sind die bösen Täter, die unseren armen Leib opfern. Aber das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Schlagen wir mal auf, Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 1. Mit Kapitel 12 fangen all die Dinge an, die wir tun sollen. Paulus verwendet 11 Kapitel für Theorie. Und jetzt kommt's. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, das ist die ganzen 11 Kapitel davor, dass ihr eure Leiber darbringt, die Leiber, ja, die nicht wollen, dass ihr eure Leiber darbringt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es geht. Es geht. Wir können uns nicht mehr dahinter zurückziehen, dass wir sozusagen von unserem Leib geknechtet werden. Dankeschön. Von unserem Leib oder von der Sünde geknechtet werden. Also es geht, der vernünftige Gottesdienst ist nicht sonntags in der Versammlung abhängen, einen auf fromm machen und dann den Rest der Woche die Sau rauslassen. Sondern, das ist dieses Erkenntnis, hör mal zu, mein Leib, du bist mir jetzt untertan und du wirst dies und das tun. Fertig. Amen. Jetzt sind wir genug in den Text eingestiegen, ja, also wie gesagt, Übersegler. Jetzt möchte ich gerne mal den Text vorlesen nach einer Übersetzung eines gewissen Jan T. aus W. Ja, ihr kennt ihn alle. Und zwar werde ich zwei Dinge gegenüberstellen. Das alte Fleisch und den neuen Menschen. Ja, wir schauen uns nochmal diesen Gegensatz zwischen Körper und beziehungsweise Fleisch und Geist im Verlauf der Verse an, weil sich das nämlich durch den ganzen Zusammenhang zieht. Vers 14. Ja, ihr lest schön mit, ja? Weil das ist die Übersetzung, die ich jetzt habe, ist ein bisschen anders, als was hier steht, aber um das deutlich zu machen. Denn wir neuen, Vers 14, denn wir neuen Menschen wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, oder hier kann man auch sagen fleischern. Fleischlich heißt nicht, bezeichnet nicht die alte Natur. Das kann man verwechseln. Von dem Wort her kann das beides heißen. Das kann fleischlich durchaus heißen, kann aber auch Fleischschern heißen. Also ganz normal aus Haut und Knochen. Vers 15. Denn was mein altes Fleisch vollbringt, billige ich neuer Mensch nicht. Denn mein altes Fleisch tut nicht, was ich neuer Mensch will, sondern was ich neuer Mensch hasse, das übt mein altes Fleisch aus. Vers 16. Wenn aber mein altes Fleisch tut, was ich neuer Mensch nicht will, so stimme ich neuer Mensch dem Gesetz zu, dass es gut ist. Vers 17. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich neuer Mensch dasselbe, sondern die Sünde, die in meinem alten Fleisch wohnt. Vers 18, denn ich neuer Mensch weiß, dass in meinem alten Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar in mir neuem Menschen vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt meinem alten Fleisch nicht. Denn mein altes Fleisch tut nicht das Gute, das ich neuer Mensch will, sondern das Böse, das ich neuer Mensch nicht will. Das verübt mein altes Fleisch. Wenn mein altes Fleisch aber tut, was ich neuer Mensch nicht will, so vollbringe nicht mehr ich, der neue Mensch, es, sondern die Sünde, die in meinem alten Fleisch wohnt. Ich, neuer Mensch, finde also die Gesetzmäßigkeit vor, wonach mir neuer Mensch, der das Gute will, das Böse in Form meines alten Fleisches anhängt. Da kann man sich richtig vorstellen, wie das da dranhängt, ja? Wie man das hinter sich herschleift, wie so einen nassen Teppich. 22. Denn ich, neuer Mensch, habe als wiedergeborener Mensch Lust an dem Gesetz Gottes. Aber ich, neuer Mensch, sehe eine andere Gesetzmäßigkeit in meinem alten Fleisch, nämlich den Gliedern, das gegen die Gesetzmäßigkeit meiner neuen Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter die Gesetzmäßigkeit der Sünde, die in meinem alten Fleisch, nämlich in meinen alten Gliedern ist. Ich, elende Mischung aus neuem Mensch und altem Fleisch. Wer wird mich neuem Menschen von meinem Todesleib erlösen? Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinem neuen Herrn. Der alte war ja die Sünde. So diene ich neuer Mensch nun mit der Gesinnung des Gesetzes, des Gesetz Gottes, mit dem alten Fleisch, aber den Gesetzmäßigkeiten der Sünde. Wichtig, das ist ein Zwischenstand. Das ist nicht das Ende vom Lied. Damit müssen wir uns nicht zufrieden geben. In Vers 25a, seht mal, da heißt es, Vers 25b, habe ich hier falsch geschrieben, aber ihr werdet das schon rauskriegen. Da steht, in 25a, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung. Im Griechischen steht da autos ego. Und das heißt auf mich alleine gestellt. Autos ego, auf mich alleine gestellt. Das ist der Zustand des Zwischenergebnisses. Der Zustand des aufgedröselten Ich. Aufgedröselt mag das alles richtig sein. Mit der neuen Gesinnung des neuen Menschen alleine diene ich dem Gesetz Gottes. Mit dem alten Fleisch alleine diene ich eben zwangsläufig den Gesetzmäßigkeiten der Sünde. Die Wirklichkeit ist aber, dass ich gar nicht aufgedröselt bin, sondern da steht ja alles in Interaktion. Wir müssten das jetzt also alles wieder schön zusammen machen. Habe ich noch nie probiert, ob das geht. Da wieder drüber geht nicht, ne? Also stellt euch vor, den schiebe ich da wieder drüber, ist wieder ein Kabel, ihr seht das alles nicht. Das ist alles miteinander zusammen in Interaktion. Ja, da steht alles im Zusammenhang miteinander. Und jetzt bin ich ja nur theoretisch autos ego. Ich bin ja nicht auf mich allein gestellt. Christus in mir ist die mächtigste Kraft ever. Christus wohnt in mir. Mächtiger als mein Geist und allemal mächtiger als mein Fleisch. Und noch etwas, Christus ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte. Und er weiß, dass es nicht einfach einen Knall gibt und ich bin plötzlich in meiner Ganzheit ein neuer Mensch. Er weiß doch, dass ich noch einen alten Leib habe. Christus ist selber ins Fleisch gekommen, heißt es doch. Er ist ins Fleisch, deswegen war ja kein fleischlicher Mensch, so nach der alten Natur. Aber er ist ins Fleisch gekommen. Und er weiß, wie das ist, wenn man müde ist, wenn man traurig ist. Der Herr Jesus hat geschlafen und er hat geweint. Nur gelacht hat er nicht. Aber er hat auch nichts zu lachen gehabt. Ja, in der Mitte seines Lebens ist er von dieser Erde genommen worden. Genauso wie er es im Psalm gebetet hat, dass es ihm nicht geschehen mag. Wegen uns ist das passiert. Ja, er ist barmherzig, gnädig und geduldig, von großer Güte. Er weiß, welche Schwierigkeiten haben. Er weiß, dass es dauert, bis wir das verstanden haben. Er weiß, dass es dauert, bis ich gelernt habe, mit dem Geist Gottes die Taten des Fleisches zu töten. Christus in mir kann. Von außen sieht das immer so aus, als ob ich das gewesen wäre. Oh, das ist ein reifer Christ. Ah, der kriegt das aber gut hin. In Wirklichkeit ist das Christus in mir. Ja, Paulus sagt, ich bin tot, ich bin gestorben, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Aber von außen sieht das so aus, als ob ich das gewesen wäre. Ja, schon wieder dieses Ich. Und deshalb bekommt Christus auch die Krone am Ende, die er mir gibt, wieder zurück. Weil alle Ehre ihm gebührt. Er ist der, der das der mir das geschenkt hat. Also, wohlgemerkt, es geht beim Fleisch immer um meinen Leib, um meinen Körper. Und nicht, und das betone ich jetzt, glaube ich, hoffentlich das letzte Mal, es geht nicht um die alte Natur. Es geht nicht um den alten Menschen. Wo ist der eigentlich? Wo ist der eigentlich hin? Der ist tot. Der ist auf dem Friedhof. Der ist mitgekreuzigt, mitgestorben und auch gleich mitbegraben worden. Der ist weder ersäuft, noch kann der schwimmen. Und ich muss auch, den muss ich auch nicht weniger füttern als irgendeinen weißen Köter. Als irgendeinen Adler, der da rumfliegt und ein schwarzer Hund, der sich da im Dreck suhlen will. Alles diese Vergleiche können wir im Grunde vergessen. Den muss ich auch nicht im Tod halten. Der ist nämlich tot. Es ist lediglich der Kampf zwischen meinem erneuerten Geist, dem Menschen, also dem neuen Menschen, zwischen Christus in mir und meinem unerlösten alten Leib. Mehr ist das nicht. Dem Fleisch. Und ratet mal, wer stärker ist. Die Antwort brauche ich euch nicht zu sagen. Und das ist das Ermutigende. Ja, ich bin so lange verzweifelt an diesen Versen. Sven und ich, wir haben auf dem Sofa gesessen und gegrübelt. Wer ist dieses Ich? Wer um aller Welt ist dieses Ich? Es ist ganz, ganz einfach. Und das fügt sich so herrlich nahtlos in die ganze Logik von dem Römerbrief ein und überhaupt auch in den weiteren Briefen von Paulus. Jetzt muss ich noch ganz kurz anmerken, in diesem Abschnitt kommt das Wort Ich 29 Mal vor. Mir und mich gar nicht gezählt. 29 Mal Ich. Es gibt Ausleger, die behaupten, weil das Ich hier 29 Mal vorkommt, dass es sich um einen ungläubigen, egoistischen und bösen Menschen handelt. Das könnt ihr nachlesen. Ja, ich frage mich nur, wieso ein egoistischer und böser, ungläubiger Mensch Gefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen haben kann. Das habe ich noch nicht erlebt. Paulus erklärt hier an dieser Stelle einfach nur die Vielgestaltigkeit des Ich, das unter der Überschrift 29 Mal vorkommt. Und das hat nichts mit irgendeinem egoistischen Menschen zu tun, sondern ist einfach nur dieses Thema, das Thema des aufgedröselten Ichs. Jetzt haben wir das hoffentlich alle verstanden. Jetzt dröseln wir das alles wieder schön zusammen und freuen uns auf Kapitel 8. Ja? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind.
Jetzt musst du aber auch sagen, was in Kapitel 8 das meistgezählte Wort ist.
Darfst du sagen. Wir wollen uns ja auch beteiligen. Mach mal.
Das ist nicht das Ich, sondern der Geist.
Richtig, genau. Ja, wir haben ja, wir zählen ja Worte und da habe ich ja euch auch vorgezählt in Kapitel 6, 16 mal Sünde. In Kapitel 7, 14 mal Sünde, aber 23 mal Gesetz. Und jetzt in Kapitel 7 haben wir noch 29 mal Ich, aber in Kapitel 8 17 mal Geist. Da kommen wir jetzt hin. Ist das nicht herrlich? Also wie gesagt, das war jetzt keine Vers-für-Vers-Auslegung, das weiß ich. Das war nur der Übersegler. Und jetzt muss ich fragen, wer wird heute Nachmittag mit dabei sein? Ja, okay, wir müssen mal gucken. Also es muss hier keiner gezwungen fühlen. Ne? Aber wenn ihr kommt, könnt ihr mal auch vielleicht ein bisschen Keks und einen Kuchen mit, Kaffee mitbringen, Tee oder was ihr so trinken wollt. Ich stelle so ein bisschen Tische auf, dass man sich auch angucken kann. Und dann werden wir mal darüber befinden, ob wir das nächste Mal, und das wird erst am 10. Januar sein. Ja, nächstes Mal ist Predigertausch, dann kommt Matthias am 20. Was am 27. und 3. Januar ist, müssen wir uns noch überlegen, da bin ich nämlich nicht da. Und am 10. wird es dann weitergehen. Ja, aber das können wir ja dann heute Nachmittag festlegen. Ob wir noch mal Vers für Vers einsteigen, da gäbe es noch mal ganz viel zu klären, so im Detail. Aber vielleicht sagt ihr auch, das reicht uns jetzt erstmal. Wir wollen unbedingt mit Kapitel 8 mit dem Geist Gottes weitermachen. Hier vorne sind die Manuskripte, da sind auch so ein paar Reste, wenn noch.